gerade auch für uns als ostdeutsches Unternehmen, wir sitzen tatsächlich auf einem Schatz, der ist heute schon da, nämlich ganz viel grüne Energie, die heute schon produziert wird.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Liebe Zuhörenden, in den vergangenen Wochen sind Sie vielleicht bei vielen von uns in die Briefkästen geflattert oder digital im E-Mail-Postfach gelandet. Die Nebenkostenabrechnungen unserer Energieanbieter. Strom ist essentiell wichtig für unser Leben, privat als auch beruflich. Und wenn wir uns mal das ganz große Ziel anschauen, dann soll 2030 etwa 80% unseres Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen stammen. Und natürlich soll Strom auch weiterhin bezahlbar bleiben. Wie können Unternehmen dieses Vorhaben jetzt unterstützen? Und wie kommt der Ausbau erneuerbarer Energien durch die aktuellen politischen Ereignisse überhaupt voran? Darüber reden wir in dieser Folge.
Warum ist das wichtig?
Bisher sind erneuerbare Energien in Deutschland auf dem Vormarsch. 2023 betrug der Anteil von Wind, Solar, Biogas und Wasserkraftenergie in Summe 56% am deutschen Strommix. Das ist ein Anstieg von 6,7% gegenüber 2022. Konventionelle Energieträger wie Öl und Gas dagegen wurden fast 28% weniger in Strom umgewandelt. Windkraft hat am deutschen Strommix den größten Anteil. Danach kommt Biogas und Platz 3 belegt Photovoltaik. Wenn wir auf die Länderebene schauen, sind Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Spitzenreiter beim Ausbau von Solaranlagen. Bei Windenergie führen Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Kein Wunder, denn an den Küsten und auf dem Meer können sie riesige On- und Offshore-Windparks bauen.
Nachgehakt.
Und was Unternehmen für die Energiewende tun können, wie der Ausbau vorankommt und weitere Insights zur Energiewende insgesamt in Deutschland, die gibt uns Stefan Lovis. Stefan ist Vorstandsvorsitzender der Envia-M-Gruppe, die zur E.ON-Gruppe gehört. Die Envia-M-Gruppe ist ein Energieversorgungsunternehmen aus Ostdeutschland, das sowohl Energieerzeugung, eigene Netze sowie Kunden hat. Stefan, habe ich alles richtig eingeordnet oder habe ich was vergessen?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Fast, wir haben auch noch Gasnetze. Also von daher, wir haben das sozusagen komplette Paket im Unternehmen. Aber Podcasts mache ich nicht so häufig in meinem beruflichen Leben und ich bin gespannt, worüber wir heute reden.
Zu deinem beruflichen Leben gehört einfach das Thema Energie und wir reden über erneuerbare Energien. Mhm. Wie siehst du den aktuellen Trend bei den Erneuerbaren in Deutschland?
Also wir stehen tatsächlich vor einem großen Ausbau der Erneuerbaren. Du hast ganz viele Zahlen genannt. Ich fasse mal zusammen, wir werden gerade überrannt mit Netzanschlussanfragen und wirklich überrannt. Eine Zahl ergänze ich mal. Dieses Jahr haben wir allein 64.000 Anfragen für unser Netz gehabt, um sich dort anzuschließen. Windparks, Solaranlagen, Aufdachanlagen, aber auch ganz normale Stromanschlüsse, wenn man ein Haus baut.
Und wer euch jetzt nicht kennt, ihr, wo ist euer Geschäftsgebiet?
Ja, genau. Unser Hauptsitz ist Chemnitz. Wir arbeiten aber, wenn ich mal rein aufs Netzgebiet schaue, in 4 Bundesländern. Das ist Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und auch ein kleines Stück von Thüringen.
Also der Schwerpunkt vor allem Ostdeutschland.
Ausschließlich Ostdeutschland.
Nun müssen wir aber auch ganz ehrlich sagen, erneuerbare Energien beschäftigen uns jetzt nicht erst seit beispielsweise dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, sondern schon wesentlich länger. Ich habe es in den Zahlen genannt, es geht trendmäßig bergauf, aber du hast es auch schon gesagt, wir haben so ein kleines Problem mit den Anschlüssen. Die Erzeugung scheint im Moment nicht so der große Punkt zu sein, wo der Schuh drückt, ne?
Wenn wir zurückschauen, so richtig angefangen hat es im Jahr 2000. Da hat die Reise gestartet auf ganz kleiner Flamme. Du hast in der Anmoderation das 80%-Ziel genannt. Wir sind bei 56%, da ist noch ein Stück zu gehen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ob das im 2029 oder 2031 erreicht wird, das ist mal ein bisschen egal, ne? Aber der Weg ist der richtige und wir merken auch, dass viele Kunden eben diesen Anschluss an diese erneuerbaren Energien suchen.
Woran merkt ihr das, dass Kunden aktiv das vor allem fordern oder wollen?
Ganz einfach, die müssen sich an unser Netz anschließen. Stromnetze sind einfach nur einmal da, das macht keinen Sinn, ein zweites Stromnetz aufzubauen, das ist einfach zu teuer. Und alles, was elektrisch sozusagen erzeugt, muss sich an diesem Stromnetz anschließen. Überrannt werden wir tatsächlich mit Netzanschlussanfragen, also Solar auf die Hausdächer, Solar in der Freifläche, Wind in der Freifläche. Das ist etwas, was wir sehr stark aktuell wahrnehmen.
Nun können wir natürlich sagen, klar, der Trend zeigt nach oben, es geht bergauf, wir sind sozusagen auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. es könnte natürlich aber auch schneller vorangehen. Welche 2 bis 3 Hürden siehst du denn immer noch?
Ich sag was zu den Hürden und ich sag gleich auch nochmal was zu unserem Netzgebiet, weil wir haben das 80%-Ziel in unserem Netzgebiet schon erreicht. Klingt komisch.
Ist aber scheinbar so.
Genau, klingt komisch, ist aber so. Was hindert uns gerade? Ich mach's mal einfach. Viele Leute, die sozusagen ein Solarkraftwerk bauen in der freien Fläche, brauchen einen Anschlusspunkt. Und leider sind viele Anschlusspunkte schon belegt. Die müssen größer werden, müssen mehr Strom aufnehmen, an bestimmten Stellen, wo sie vorher keinen Strom aufgenommen haben. Netzausbau dauert lange, weil, kannst dir vorstellen, so eine Leitung über Land, die baust du halt nicht in 2 Wochen, sondern da gehen mal locker 4, 5 Jahre ins Land. Und das hindert uns gerade, weil die erneuerbaren Energien dürfen sich überall anschließen, wo sie wollen, was auch okay war in der Vergangenheit. Heute kreieren sie dadurch ein Problem, weil sie immer dort sich nur anschließen, wo sie ein Grundstück bekommen. Und das ist dann nicht der beste Netzknotenpunkt. Und dann kann es sein, dass da kein Platz mehr ist, weil das Netz dort voll ist. Und dann dauert es halt 5 Jahre. Und da müssen wir aus meiner Sicht effizienter werden und sagen, geht dahin, wo noch Platz ist. Einer der wesentlichen Treiber. Das zweite ist das Standardthema Planungs- und Genehmigungsverfahren. Irre lang. Du wirst wahnsinnig. Du wirst wirklich wahnsinnig, was wir alles machen müssen.
Hast du da ein Beispiel?
Eine Freileitung über 30 Kilometer dauert 12 Jahre.
Okay, in den 12 Jahren kann vieles passieren.
Hast du Kinder? Guck mal, wie die sich entwickeln in 10, 12 Jahren. Ja? Also meine Tochter in 10, 12 Jahren hat irre Schritte gemacht. Das kann dir ungefähr ein Beispiel geben, was das für ein langer Zeitraum ist.
Also wenn wir einen Strich drunter machen müssen, wir haben einerseits das Infrastrukturproblem, heißt zu wenig Zugangspunkte, und dann eben ein physikalisches, heißt, wenn wir die ganzen erneuerbaren Energien zuleiten wollen ins Netz, ist es wie so ein Trichter, wo ganz viel Wasser reinläuft und irgendwann geht halt nur noch die bestimmte Menge durch, die durch dieses kleine Trichterloch geht, und der Rest staut sich auf oder kommt halt gar nicht da an.
Super beschrieben, das ist genau das Problem. Und der Trichter ist manchmal so dünn, dass wir abregeln müssen. Wir müssen dann Windkraftbesitzern sagen, du darfst heute nicht produzieren. Das Blöde dabei ist, und jetzt kommt es volkswirtschaftlich blöd um die Ecke, das Gesetz regelt, dass der Windmüller trotzdem entschädigt wird. Und das zahlen wir alle über unsere Stromrechnung. Und das ist mittlerweile ein Kostenfaktor, der war vor 20 Jahren minimal, den hast du gar nicht gemerkt. Heute sind das 4 Milliarden Euro für Deutschland. Und die zahlen alle Stromkunden. Also fast alle. Jetzt lass uns nicht über Ausnahmen reden, weil sonst kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Und da brauchen wir wirklich langsam eine Kurskorrektur, weil das geht so nicht mehr. Das ist auch in der Akzeptanz dann ein Riesenproblem.
Wie sieht dein Vorschlag dafür aus?
Erstmal dem Windmüller zu sagen, der sich neu anschließen will, du folgst dem Netz und nicht das Netz folgt dir. Also heute ist es genau umgekehrt. Wir folgen dem Windmüller. Wir müssten eigentlich sagen, jetzt mach mal halblang, vergrößere nicht ein Problem, sondern geh dahin, wo noch Platz ist, um dich auch anschließen zu können. Und gerade in Großanlagen ist das ein großes, großes Thema. Mit deiner Aufdachanlage beispielsweise oder Balkonkraftwerk, was du da an den Balkon schraubst, kein Problem, aber wenn wir 50 MW anschließen, das ist ein großes Windkraft oder eine große Erzeugungsanlage, dann ist das ein Problem.
Nun gibt es natürlich dann auch Projektentwickler oder auch Unternehmen, die sagen, liebe Politik, mach mal bitte das Portemonnaie auf, wir möchten Fördergelder, Subventionen, damit sich da was tut.
Nee, so einfach wird es nicht funktionieren. Und ich will mal raus, weil es ist eine Riesenchancendebatte, gerade auch für uns als ostdeutsches Unternehmen, weil wir sitzen tatsächlich auf einem Schatz, der ist heute schon da, nämlich ganz viel grüne Energie, die heute schon produziert wird.
Klar, die norddeutschen Bundesländer, die haben Küsten, die haben riesige Offshore-Windparks. Ist natürlich ein No-Brainer, dass dann da eben Windenergie relativ weit vorne ist. Du hast jetzt gerade gesagt, aus Sicht der NWRM-Gruppe, Ostdeutschland hat ein Riesenpotenzial. Woran machst du das fest und warum?
Ja, wir haben keine Küste, ne?
Also, da geht's ja dann schon los.
Wenn du
ne?
Geografie, ne, aufgepasst, dann siehst du in den Ländern, wo wir unterwegs sind, keine Küste. Aber wir haben viel Fläche und da entstehen Windparks und Solarparks und auch Aufdachanlagen und so weiter. Ich kipp noch ein paar Zahlen jetzt rein. In unserem Netzgebiet wird heute mehr grüne Energie produziert, als verbraucht wird. Also rechnerisch das 1,3-fache. Das heißt, eigentlich sind wir ein Großkraftwerk mit unserem Netzgebiet und produzieren mehr, als verbraucht wird. Das heißt, Leute, die sich die grüne Energie suchen und sagen, wo kann ich mich denn da anschließen, können zu uns kommen und wir können sagen, guck mal, wenn du hier hingehst, dort wird im Überfluss produziert, löst du sogar ein Problem, weil du Netzausbau vermeidest. Du nimmst nämlich Strom ab.
Welche Energiequellen sind da dann führend?
Typischerweise Wind und Solar.
Obwohl ihr keine Küste habt.
Ja. Fahr durchs Land, du siehst ganz viele Windräder. Bei uns ein modernes Windrad hat 7 Megawatt an Erzeugungskapazität. Und das ist schon eine große Anlage. Wenn du mal zu Hause ein bisschen rechnest, deine Wohnung oder Haus, ne, dann hast du so einen Durchschnittsverbrauch bei Strom vielleicht von 3.000, 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Und damit kannst du schon ganz viele Haushalte betreiben.
Wenn du jetzt sagst, Ostdeutschland hat so einen Schatz an grüner Energie vor der Tür, was muss jetzt noch passieren, abseits dieser Netzdebattendiskussion, damit eben dieser Schatz auch gehoben wird?
Im Moment ist First-Come-First-Serve-Prinzip im Netz. Also du meldest dich an und wir müssen sozusagen nach der Reihe abarbeiten. Dann kommt aber irgendwann das Problem, an dem Netzknotenpunkt kann ich niemanden mehr anschließen. Vielleicht könnten wir dahin kommen, und da braucht es eine Regelung oder eine Änderung, auch in diesem First-Come-First-Serve-Prinzip, dass wir sagen, naja, wenn jemand kommt und dort produzieren will, also Strom abnimmt, ein Problem sozusagen löst, dann lass uns den auch nach vorne ziehen. Also von Platz 13 auf Platz 1 und sagen, dann dich schließen wir als erstes dort an, weil wir haben da viel Strom, wir müssen nicht weiter ausbauen und du kannst auch Zugang zu dieser grünen Energie bekommen.
Wie so eine Art Vorfahrtsrecht also.
Ja, genau.
Oder Überholspur.
Oder Überholspur, ne? Aber das ist heute nicht möglich. Das dürfen wir auch nicht als Netzbetreiber.
Die Regeln macht natürlich die Politik. Jetzt müssen wir ehrlich sein, Ostdeutschland, da hatten wir Wahlen, da gibt es natürlich auch Tendenzen, die jetzt nicht gerade pro grüne Energie sind.
Nee, das stimmt. Und das darf man auch nicht kleinreden. Was machen wir als Energieversorger dazu? Und ein Thema ist, ich mache sowas wie heute. Also darüber reden, welche Chance steckt darin eigentlich? Was kann ich dadurch auch Gutes tun für eine Region? Wie kann die sich weiterentwickeln? Ich mache es mal konkret im Automobilzuliefererbereich beispielsweise, da gibt es viele in Sachsen. Dein Käufer, ich nenne jetzt mal eine Automarke, ohne dass ich jetzt dafür Werbung mache, also Mercedes oder VW, guckt natürlich in der Lieferkette, wie viel CO2-Fußabdruck hat mein Lieferant. Und wenn du sagst, ich produziere meine Waren mit grüner Energie, null also, ist das ein Standort- und Wettbewerbsvorteil. Und den kann man nutzen. Das muss man, glaube ich, noch prominenter bewerben. Manchmal macht Ostdeutschland da keine gute Figur, weil ich finde, die Berichterstattung ist immer sehr schnell bei Problembeschreibungen über die Region. Da gibt es aber so viele Lösungen und das ist auch Teil meiner, ich will nicht sagen Mission, aber ich will dazu beitragen, zu sagen, schaut mal anders drauf, denn da gibt es ganz viel Potenzial.
Eine Idee war ja auch durch das sogenannte Bürgerbeteiligungsgesetz, die Bürger oder die Kommunen an eben erneuerbaren Energieprojekten wie so ein Windpark oder so eine Photovoltaikanlage, die großflächig angebracht wird, ja, teilhaben zu lassen.
Genau.
Ist das zu wenig oder geht das an sich in die richtige Richtung, nur ist falsch einfach kommuniziert worden?
Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ich bin kein Freund von der These, schütt alles mit Geld zu und dann sind alle schon happy. Das ist auch nicht der richtige Weg, sondern wenn wir erklären, was mit diesem Windrad zum Beispiel vor Ort möglich ist, also Ansiedlung stattfindet oder eben ein Gewerbegebiet sich deshalb dort etabliert, weil dort Zugang zu grüner Energie ist, dann ist das eine Diskussion, die hat nicht unbedingt was mit Vergütung zu tun. Das Vergütungselement will ich auch nicht wegdiskutieren. Das ist auch für eine Kommune beispielsweise gut, weil sie sagt, na schaut mal, den Teilbetrag beziehen wir von dem Windkraftbetreiber dorthin und damit haben wir unseren Kindergarten gebaut. Manchmal ist es auch einfach Sinn und Zweck. Also zu sagen, weil dort Zugang zu erneuerbarer Energie ist, macht es Sinn, denn dadurch entstehen die Arbeitsplätze in diesem Gewerbegebiet. Auch das ist Teil einer Lösung.
Und damit auch die Kosten im Zweifel.
Und damit auch Investitionskosten und Energiekosten, weil Energiekosten ist für viele Unternehmen, nicht für jedes, aber für viele Unternehmen schon ein relevanter Faktor.
Damit eben nicht dieses Stichwort Deindustrialisierung wahr wird.
Ja, und wenn du mich fragst, ich habe tatsächlich, ich will nicht sagen Angst, aber es besteht schon eine gewisse Sorge, auch bei Energieversorgern, dass wir in so eine Situation reinkommen und wenn man Kapitalflüsse sich anschaut, dann wird man wahrscheinlich sehen, dass viele Investitionen wahrscheinlich jetzt außerhalb von Deutschland getroffen werden. Und das sind die Dinge, die wir leider nicht so sehen. Weil Investitionsentscheidungen hängt keiner ans schwarze Brett oder stellt ins Internet, sondern das sehen wir in 3-4 Jahren, wo dann die Produktionskapazität entsteht.
Lass uns nochmal auf das Netz zu sprechen kommen. Und zwar, je mehr erneuerbare Energien wir haben, desto abhängiger sind wir natürlich zum Beispiel von Wind, von Sonne, damit eben Energie gewonnen werden kann. Natürlich kommen dann immer viele, die sagen, okay, wir brauchen die fossilen Energieträger als Backstop-Lösung. Dadurch haben wir aber das Problem, wir haben Schwankungen im Netz.
Ja, manche werden mich dafür verhauen, wenn ich das jetzt zu locker abtue, nach dem Motto, macht euch alle keine Sorgen. Das ist schon Tagesaufgabe. Ja, also wir müssen täglich sozusagen Handlungen im Netz vornehmen, mal hier abschalten und dort zuschalten, damit sozusagen das Licht nicht ausgeht. Bitte nicht falsch verstehen, wir stehen nicht immer knapp vor einem Blackout. Ne? Das ist nicht die Botschaft.
Es gibt aber einige, die das beschwören.
Ja, ich
ne?
weiß, aber deshalb sage ich es auch. Ne? Also wir stehen nicht knapp vor einem Blackout. Aber wir müssen jetzt, wirklich jetzt, Gedanken machen, damit die Investitionen ausgelöst werden. Und da brauchen wir Ersatzkapazität.
Nun ist es natürlich auch so, wenn ihr die Netze ausbaut, na klar, dann investiert ihr, dann habt ihr natürlich auch Arbeiten, die daran gemacht werden. Plus dann kommen diese Schwankungen noch hinzu durch die zum Beispiel die Erneuerbaren. Wie synchronisiert man das oder bringt man das jetzt im Einklang überhaupt?
Da gibt es wirklich täglich Eingriffe im Netz, wo wir zum Beispiel, wenn es starke Windtage sind, Windräder rausdrehen aus dem Netz, die dann nicht produzieren, weil wir sagen, so viel braucht es gar nicht aktuell, damit das Netz in jeder Sekunde im Gleichgewicht ist. Es muss 50 Hertz haben, weil sonst wird es schwierig. Und wir drehen dann Windräder wieder rein, wenn wir sagen, ah nee, jetzt brauchen wir mehr. Das ist aber ein Gesamtsystemmanagement, das wir nicht alleine machen, sondern mit Übertragungsnetzbetreibern, mit Kraftwerksbetreibern, mit Windkraftbetreibern. Also es ist ein Gesamtsystem, was sich wirklich gut balanciert, was auch gut miteinander kommuniziert. Aber du kannst dir vorstellen, das ist schon komplexes Thema.
Also wie so eine Art dezentrales Netz, da kann ich mir das vorstellen. Ja. Was losgelöst ist von diesem einen Standort zum
Beispiel.
Genau,
also wir kommunizieren unter den Netzbetreibern sehr eng miteinander, mit den Kraftwerksbetreibern, sodass das Netz stabil bleibt. Und da spielen die Übertragungsnetzbetreiber eine ganz große Rolle.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Welche Fragestellung, welchen Impuls oder welche These möchtest du zu unseren Zuhörenden im Anschluss an diese Folge mit auf den Weg geben? Worüber sollen sie vielleicht nachdenken?
Ich habe mal irgendwann gesagt, also von der Last zur Lust kommen bei der Energiewende. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten mal schauen, welche Chance steckt eigentlich da drin. Das ist etwas, was, wenn du beispielsweise Solar auf dem Dach hast, eine Wärmepumpe, eine Ladebox und du hast dann eine App und siehst, was zu Hause passiert. Das ist interessant, weil du danach zum Beispiel deinen Verbrauch auch richten kannst. Du kannst damit spielen und mittlerweile gibt es technische Lösungen, auch klasse Apps, wo man diese Flexibilität, die da entsteht, nutzen kann. Du kannst damit auch deinen eigenen Energieverbrauch managen und auch deine Ausgaben managen, sogar Einnahmen generieren. Dann macht das Lust. Und da müssen wir hinkommen.
Also, liebe Zuhörenden, die Energiewende kann nicht nur eine Last sein, sondern eher eine Lust und sogar Spaß machen. Stefan, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne und hat Spaß gemacht.
Und wir, liebe Zuhörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.